In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen zu Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 19. März 2015. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Es gibt einige Fokus Südwest Nachrichten und zwei Beiträge. Asyl, eine Odyssee durch Freiburg. Mit dieser fiktiven Geschichte wird Aktion Bleiberecht den antirassistischen Stadtrundgang vorstellen. Der Stadtrundgang von Aktion Bleiberecht führt zu Behörden, die kommunal für die Umsetzung von diskriminierenden Gesetzen verantwortlich sind. Das betrifft unter anderem das Leben in Sammelunterkünften, Kürzungen von Leistungen, Residenzpflicht, Abschiebungen, Kontrollen an Bahnhöfen, das Verwaltungsgericht und die 2016 kommenden Landesaufnahmestelle. Der Stadtrundgang wird zukünftig regelmäßig stattfinden, das erste Mal allerdings am 28. März im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus 2015. Los geht's um 14 Uhr vor der Johanneskirche. Die NSU vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Baden-Württemberg. Was hätte der Verfassungsschutz 2003 wissen können? Am Montag, 16. März, ging es im Baden-Württembergischen Untersuchungsausschuss über die Frage, ob es versandete Informationen zum NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund, schon 2003 gab oder nicht. Radio Dreieckland-Korrespondent Michel berichtet über die Zeugenvernahme am Montag mit drei Ex-Inlandsgeheimdienstlern, zwei Kripo-Beamten, einem evangelischen Dekan und einem Ex- wie aktuellen Knacki mit einem Mossadik, der sowohl 2003 wie 2015 um Informantenhonorar bat.
Antifa-Spaziergang nach Anschlag auf geplante Flüchtlingsunterkunft in Malterding. Nachdem es in Malterding im Kreis Emding am Wochenende des 6. bis 8. März einen Anschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft gegeben hat, trafen sich am Samstag, den 14. März, einige Antifaschistinnen für einen Spaziergang durch den Ort. Sie verteilten Flugblätter und führten Gespräche mit Anwohnerinnen und dem Bürgermeister. In dem Haus sollten 20 Flüchtlinge wohnen können. Beim Anschlag wurden die Wasserhähne aufgerissen und zugehörige Abflussröhre weggerissen. Es wird von einem Schaden zwischen 6.000 und 8.000 Euro ausgegangen. Der Druck von der Straße, so das verteilte Flugblatt, zeige sich auch auf parlamentarischer Ebene. Mit dem geplanten Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung stehe die nächste Verschärfung des Asylrechts auf der Tagesordnung. Neben ein paar Zugeständnissen für Menschen mit Duldungsstatus sollen gleichzeitig Abschiebehaft, Einreise- und Aufenthaltsverbote und Ausweisungen zur gängigen behördlichen Praxis werden. Die linken Aktivistinnen wiesen im Ort zudem darauf hin, dass in Malterding mit Robert Englisch ein bekennender Neonazi wohnt, der geplant hatte, mit Hilfe eines Modellflugzeuges einen Anschlag auf den politischen Gegner zu verüben. Nach Medienberichten hat die Polizei die Täterin allerdings noch immer nicht ermittelt und hält es immer noch nicht für sicher, ob rassistische Motive hinter der Tat stecken. Ein angebliches Indiz gegen einen rechten Hintergrund ist wenig plausibel. Rechte Täter würden sich üblicherweise nicht so viel Mühe mit ihren Anschlägen machen, hieß es von Seiten der Polizei. Die Gemeinde Malterding bekräftigte unterdessen ihre Pläne zum Bau einer weiteren Flüchtlingsunterkunft für rund 40 Personen. Auch hat sich ein lokaler Asylkreis gebildet, der die ankommenden Flüchtlinge willkommen heißen und unterstützen will.
Rote Karte für Abschiebe-Kretschmann. Unter diesem Motto hatte das Freiburger Forum zum Protest anlässlich des Besuchs des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann am Dienstag in Freiburg aufgerufen. Die Initiative machte Kretschmann mitverantwortlich für die aktuellen Asylrechtsverschärfungen, namentlich den sogenannten Asylkompromiss, der ohne Kretschmanns Zustimmung nicht zustande gekommen wäre. Dabei wurden die Länder Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt, was die Ablehnung entsprechender Asylanträge als offensichtlich unbegründet zur Regel verfestigt. Auch für Flüchtlinge aus dem Kosovo hatte Kretschmann federführend Asylschnellverfahren gefordert, bei denen die Fluchtgründe kaum mehr ausreichend geprüft werden können. Kretschmann besuchte Freiburg am Dienstag, den 17. März, auf Einladung der Fraktionsvorsitzenden Edi Zitzmann, Grüne, für ein Podiumsgespräch mit dem Trainer des SC Freiburg, Christian Streich, im Paulussaal. Vor dem lockeren Geplauder verteilten AktivistInnen mit und ohne Fluchterfahrung Flyer in Form roter Karten, auf denen über die flüchtlingsfeindlichen Aktivitäten des Ministerpräsidenten informiert wurde. Kretschmann selbst ließ sich die rote Karte bei seiner Ankunft überreichen, während der grüne Freiburger Oberbürgermeister Salomon nicht die Größe hatte, Kritik an seinem Parteigenossen anzunehmen. Ein gut gepanzertes Polizeiaufgebot hinderte die Protestierenden, darunter Familien mit Kindern, daran, Schilder und Transparente auf das Veranstaltungsgelände zu bringen. So äußerten die AktivistInnen zu Beginn der Veranstaltung ihren Dissens zum grünen Wohlfühlgeplänkel mit Sprechchören und erhobenen roten Karten. Ministerpräsident Kretschmann ging kurz auf das Thema ein, indem er die Forderung nach einem Bleiberecht für alle von sich wies.
Nächtliche Abschiebung um 3 Uhr aus Mülheim. Protest am Samstag. Wie der Friedensrat Markgräfler Land berichtet, wurde in der Nacht auf Montag, den 16. März, ein Geflüchteter aus Mülheim abgeschoben. Der Mann aus Gambia wurde um 3 Uhr nachts in Handschellen abgeholt und über Freiburg zu dort folgenden Abschiebung per Flugzeug nach Frankfurt gebracht. Somit verstößt man im baden-württembergischen Innenministerium auch gleich wieder gegen die eigenen Richtlinien zur Abschiebepraxis, die Abschiebung erst ab 4 Uhr morgens vorsehen. Da die Abschiebung nach Italien ging, handelte es sich wohl um eine Dublin-III-Abschiebung, also um die Regelung, die Deutschland weitestgehend von der Verantwortung, Flüchtlinge aufzunehmen, befreit. Weil das Land für das Asylverfahren zuständig ist, wo der jeweilige Flüchtling zuerst in der EU ankommt. Und das durch die geografische Lage eigentlich kaum Deutschland sein kann. Für Samstag, den 21. März, ruft der Friedensrat Markgräfler Land zur Mahnwache gegen die erfolgte und zukünftige Abschiebung in Mülheim auf. Wir wollen nicht einer Flüchtlingspolitik zuschauen, die nicht die Fluchtursachen bekämpft, sondern die Flüchtlinge. Wir treten ein für Flüchtlingsschutz gegen Dublin III. Start der Kundgebung ist um 10 Uhr auf dem Markgräfler Platz.
Grün-Rot schiebt Roma am 24. März ab, am Jahrestag der Deportation der baden-württembergischen Sinti und Roma nach Auschwitz. Am kommenden Dienstag, den 24. März, findet wieder eine Sammelabschiebung vom Baden-Airpark nach Serbien und Mazedonien statt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigte gegenüber Radio Dreieckland den Termin. Der Flieger soll um 16.15 Uhr starten. Von den Sammelabschiebungen der letzten Monate waren zahlreiche Personen, darunter auch Familien mit Kindern aus Baden-Württemberg und anderen Bundesländern, betroffen. Unter ihnen befanden sich mehrheitlich Angehörige der Minderheit der Roma. Es ist davon auszugehen, dass die Umstände diesmal ähnlich sein werden. Pikant: Mit dem 24. März hat die grün-rote Abschiebebürokratie ausgerechnet den Jahrestag der Deportation der baden-württembergischen Sinti und Roma nach Auschwitz gewählt. Am 24. März fuhr der Zug von Offenburg ab. Ziel: das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Die meisten der Deportierten wurden dort von den Nazis ermordet.
Asyl – eine Odyssee durch Freiburg. Eine Kurzgeschichte zum antirassistischen Stadtrundgang von Aktion Bleiberecht. Ein Beitrag von Radio Bleiberecht. Landeserstaufnahmestelle Karlsruhe.
Ich bin jetzt seit 102 Tagen in Deutschland. Landeserstaufnahmestelle heißt der Ort, an dem ich hier bin. Karlsruhe, Baden-Württemberg. Das Verteilungssystem Easy hat mich hierher gebracht. Easy. Hier zu sein ist alles andere als easy. Asylsuchend sollte ich mich hier melden. 3 Wochen anstehen. Keine Möglichkeit umzuziehen. 3 Monate, sagten sie mir, muss ich hier bleiben. Eng und verwahrlost. Ich will nur weg. Sie sagten mir, wir würden jetzt aufgeteilt. Wohin ich will, interessiert hier niemanden.
Die zentralen Anlaufstellen sind das Ergebnis einer langjährigen baden-württembergischen Asylpolitik, die auch als Abschreckungspolitik bezeichnet werden kann. An der Funktion dieser Einrichtungen hat sich bis heute nichts verändert. Dazu gehören die Steuerung, die Kontrolle und die Überwachung der Geflüchteten sowie die erkennungsdienstliche Behandlung und die Erstanhörung. Das alles soll die jeweiligen Verfahren verkürzen, um eine schnellere Abschiebung zu erreichen. Falls die Geflüchteten nicht sofort wieder abgeschoben werden, werden sie von der Landeserstaufnahmestelle aus auf die Gemeinden verteilt. Die Betroffenen erhalten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ausschließlich Sozialhilfe in Form von Sachleistungen, wie zum Beispiel Kantinenessen und ein sogenanntes Taschengeld, Ohne Geld ist es jedoch für die Betroffenen nicht möglich, eine qualifizierte Rechtsberatung im Rahmen ihres Asylverfahrens in Anspruch zu nehmen. Es wird zudem nur eine minimalmedizinische Versorgung gewährleistet. Für Geflüchtete in der Landeserstaufnahmestelle wird die Residenzpflicht nicht gelockert. Ihr Aufenthalt ist auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt. Ein Antragsteller ist verpflichtet, bis zu 3 Monate in der Landeserstaufnahmestelle zu bleiben, auch wenn er bzw. sie eine andere Wohnmöglichkeit hätte. Einige der Betroffenen leben jahrelang unter ausgrenzenden Bedingungen in einer Ausschlussunterkunft und warten dort den Ausgang ihres Verfahrens ab. 2014 erreichen die Zahlen der Geflüchteten weltweit den höchsten Stand seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Von diesen Menschen erreichen nur wenige die Bundesrepublik Deutschland. Dennoch ist auch in der Bundesrepublik die Zahl der gestellten Asylanträge für das Jahr 2014 bereits doppelt so hoch wie im gesamten Jahr 2012. Somit wird auf politischer Ebene der Ruf nach weiteren Landeserstaufnahmestellen lauter. Unter anderem hier in Freiburg soll im Jahr 2016 eine solche Landeserstaufnahmestelle entstehen. Die Stadt Freiburg würde von der Landeserstaufnahmestelle profitieren, so der grüne Oberbürgermeister Salomon. Denn das Land trägt die Kosten und die Stadt werde von der Pflicht befreit, weitere Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Doch das System der zentralen Anlaufstellen wird den Geflüchteten nicht gerecht. Ein menschenwürdiges Leben in einer Landeserstaufnahmestelle oder einer Sammelunterkunft ist unter den jetzigen Bedingungen kaum möglich. Pro Asyl und die Flüchtlingsräte der Länder fordern daher, dass die Unterbringung in Wohnungen zum Ziel der Aufnahmepolitik wird. Die Lagerpflicht gehört in allen Bundesländern abgeschafft.
Hauptbahnhof Freiburg.
Freiburg. Die Sonne scheint. Vom Bahnhof aus sehe ich die Berge. Sie sehen schön aus. Ich freue mich auf einen langen Spaziergang. Endlich geht es weiter. Endlich kann ich anfangen anzukommen. 2 Polizisten kommen auf mich zu. Mir wird mulmig. Was sagen sie? Ich verstehe sie nicht. Ich habe Angst. Passport, bellt er. Ich krame die Papiere aus Karlsruhe zusammen. Ich soll mitkommen. Wie ein Hund, bellt er. Ich habe Angst.
Die Bahnhöfe sind Orte des Ankommens und Wegfahrens und sind im Besonderen von der Bundespolizei überwacht. Insgesamt umfasst die Bundespolizei mehr als 41.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sowohl für die 30 Kilometer breiten Grenzräume, die Bundesautobahnen, als auch für die Deutsche Bahn zuständig sind. Gerade an diesen Orten wird die Praxis des Racial Profiling besonders deutlich. Mit Racial Profiling wird die Methode bezeichnet, das physische Erscheinungsbild, etwa Hautfarbe oder Gesichtszüge einer Person als Entscheidungsgrundlage für polizeiliche Maßnahmen wie Personenkontrollen, Ermittlungen und Überwachung heranzuziehen. Racial Profiling bei verdachtsunabhängigen Kontrollen ist nicht nur Ergebnis rassistischer Einstellungen der ausführenden Polizisten, es ist vielmehr dadurch politisch gesetzt, dass die Polizei per Gesetz zum Instrument der Migrationskontrolle gemacht wird. Im Oktober 2012 entschied das Oberverwaltungsgericht Koblenz, dass Personenkontrollen aufgrund äußerer Merkmale wie Hautfarbe nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar seien. Die erste Instanz hatte dieses diskriminierende Verhalten noch für legitim erklärt. Ein junger Mann hatte geklagt, da er als einziger kontrolliert wurde. Seit 2012 verbreitet die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland zusammen mit anderen Gruppen die Kampagne Stop Racial Profiling, um das Bewusstsein für rassistische Polizeipraxis zu schärfen. Bisher ist es der Bundespolizei erlaubt, die sogenannten verdachts- und ereignisunabhängigen Personenkontrollen an Bahnhöfen, auf Bahnstrecken oder an Flughäfen durchzuführen.
Das Leben in der Sammelunterkunft.
Schon wieder ein Lager. Wieder das Bad teilen. Mit fremden Menschen. Aber immerhin ein einigermaßen schönes Zimmer. Immerhin die Möglichkeit zu telefonieren. Mir geht es gut, mach dir keine Sorgen, Mama. Hoffentlich diesmal nicht so lange. Vielleicht kann ich bald eine Wohnung finden. Ich will Deutsch lernen, eine Arbeit finden. Zur Behörde muss ich, hat man mir gesagt. in die Stadt? Mit dem Bus oder vielleicht ein Fahrrad? Woher bekomme ich ein Fahrrad?
Bis in die 80er Jahre wurden Geflüchtete in Baden-Württemberg in Wohnungen untergebracht. Dann begann Baden-Württemberg damit, sogenannte Sammellager einzurichten. Bei den heutigen Unterkünften handelt es sich meist um Kasernen, Container oder ehemalige Erholungsheime in isolierten Gegenden auf dem Land oder in Gewerbegebieten, oft mit schlechter Verkehrsanbindung. Sie sind oft in heruntergekommenem Zustand und äußerst baufällig. Bei den Unterkünften in Freiburg handelt es sich um Container- und Barackenbauten. In den Lagern besteht Wohnpflicht, die ursprünglich für ein halbes Jahr galt. Mittlerweile wurde sie auf 2 Jahre ausgeweitet. Selbst wenn Geflüchtete zum Beispiel kostenlos bei Verwandten wohnen könnten, wird dies nicht gestattet. Laut deutscher Rechtsprechung wohnen Geflüchtete nicht, sie werden untergebracht. In den Lagern standen bis vor kurzem jedem Geflüchteten 4,5 Quadratmeter Raum zur Verfügung. Mittlerweile stehen ab 2016 Geflüchteten 7 Quadratmeter pro Person zur Verfügung. Zum Vergleich, Hunden stehen nach der Tierschutzhundeverordnung je nach Größe bis zu 10 Quadratmeter zu. Durch diese Regelung müssen Menschen auf engstem Raum in Mehrbettzimmern zusammenleben. Wer arbeiten darf, muss eine Nutzungsgebühr von bis zu 150 Euro für sein Bett zahlen. Durch mangelnde Investitionen seitens der Stadt herrschen in den maroden Bauten teilweise katastrophale hygienische Zustände, inklusive schimmelnder Wände und Ungeziefer in den Räumen. Durch die Enge in den Lagern ist auch die Privat- und Intimsphäre nicht gewährleistet. Dieser oft über Jahre andauernde Zustand, gepaart mit erzwungener Untätigkeit durch Arbeitsverbote und die Ungewissheit über die eigene Zukunft, führen häufig zu psychischen Erkrankungen der Bewohnerinnen und Bewohner. Für Kinder bedeutet das Leben im Lager ein Heranwachsen in einer belastenden Umgebung, die kaum eine Grundlage für gesunde psychische, körperliche und kognitive Entwicklung gewährleisten kann. Flüchtlingslager sind nicht einfach Häuser, es sind Orte der Kontrolle, der Überwachung, der Schikane, der Entmündigung, Orte des Ausgeliefertseins, Orte, in denen die Zeit zum Stillstand kommt. Geflüchtete in Wohnungen statt in Lagern unterzubringen, wäre für die Stadt günstiger. Dass trotzdem an der Lagerpolitik festgehalten wird, zeigt die politische Strategie dahinter. Einerseits dienen die Lager der Abschreckung, andererseits werden Geflüchtete durch die zentrale Unterbringung vom Rest der Bevölkerung getrennt. Menschen in Lagern unterzubringen, bedeutet immer, sie auszugrenzen. Somit lässt man sie sich bewusst nicht am normalen gesellschaftlichen Leben beteiligen und nimmt ihnen damit einen Teil ihrer Menschenwürde.
Ja, wir haben jetzt im Studio unseren Korrespondenten Michel, der Freitag und Montag im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Stuttgart war. Was gibt es denn Neues aus dem NSU-Untersuchungsausschuss?
Die Frage, da gibt es eigentlich viele, sagen wir mal so. Aber wir reden vielleicht am besten nur über gestern. Gestern war ja der Tag, wo über das Jahr 2003 verhandelt worden ist. Wusste im Jahre 2003 oder konnte dort wissen, zumindest der baden-württembergische Inlandsgeheimdienst, Landesamt für Verfassungsschutz, ob es einen NSU gibt und ob es einen Täter da drin gibt, Böhnhardt, namens Böhnhardt. Und das ist verbunden mit einer Aussage, die schon vom Bundestagsausschuss gemacht worden ist. Und gestern waren also praktisch ein ganzer Zeugenkomplex dazu da, also Beamte aus der EG Umfeld, aus dem Landesamt für Verfassungsschutz, fast alles Ehemalige nebenher.
Aber vielleicht können wir noch kurz sagen, was war denn die EG Umfeld?
Ermittlungsgruppe Umfeld. Ist die polizeirechtliche Ermittlungsgruppe des LKAs 2013 eingerichtet, das ganze Jahr über Arbeiten, die Bezüge des NSUs zu Baden-Württemberg und zur Nazi-Szene in Baden-Württemberg aufarbeiten sollte. Hat einen Bericht vorgelegt im Januar 2014, hat dann wieder Ermittlungen aufgenommen, etc. etc.
Und diese Ermittlungsgruppe gibt es ja nicht mehr, ne?
Doch, sie hat Ermittlungen wieder jetzt aufgenommen und siehe da, sie hat auch etwas rausgefunden, das wäre noch der Nachtrag, ich glaube aber, das ist gestern schon versendet worden, beziehungsweise ja auf unserer Webseite auch nachhörbar, der Bericht zur Freitagssitzung. Da ging es ja darum, dass jetzt da die vermeintliche oder die reale Neoschutzstaffel, die Florian Heilig angegeben hatte, ja doch offensichtlich konkretere personelle Bezüge hatte im Lande und eine weitere Person zumindest da drin gefunden worden ist. durch ihre Nachermittlungen.
Also du hattest eben im Vorgespräch gesagt, wir reden heute darüber, was wusste der Verfassungsschutz eigentlich 2003 und was wusste er?
Das ist hochgradig strittig, sagen wir es mal so. Je nachdem, wer redet.
Aha.
Es ist ja so, also am 4. November 2011 ging ja dieser Wagen mit Bönhardt und Mundlos dann in Rauch auf. Und die Kanzlerin und der Innenminister haben dann aufgerufen, dass sich doch alle melden sollte. Und siehe da, am 23. November hat ein ehemaliger Verfassungsschützer aus dem Lande Baden-Württemberg beim Bundeskriminalamt angerufen und hat gesagt, ihm sei der Name NSU und ihm sei der Name Bönhardt bekannt. Und der ist dann einvernommen worden und der ist dann auch nochmal im Bundestagsuntersuchungsausschuss einvernommen worden. Und jetzt, wie gesagt, wurde versucht, dieses, was der wusste im Jahre 2003 bereits aufzuarbeiten. Und diese vielen Zeugen, also es waren jetzt insgesamt 7, er war dabei, seine angebliche Quelle war dabei, sein Referatsleiter war dabei und wie gesagt Beamte der Ermittlungsgruppe Umfeld, die dann nochmal nachrecherchiert haben im Jahre 2013, waren auch dabei. Und das Bild ist jetzt einigermaßen gespalten, was sich da ergeben wird. Es gibt allerdings die durchaus berechtigte Frage, warum das, was er da erzählt haben soll, nicht plausibel sein soll.
Wer ist Erbse?
Erbse ist der wohl Tarnname eines Thomas ich weiß jetzt gar nicht, sagen wir, nennen wir ihn mal Thomas O. Er heißt genau Gernitz, der aktuell inhaftiert ist im Knast in Hannover in Niedersachsen und wohl noch bis 2017 oder 2019 da drinnen sitzen wird. Und der seine Aussage damals wie heute wohl auch genutzt hat, um sowohl Zeugengeld zu bekommen, als auch auch einen netten Ausflug zu machen. Und der wurde gestern als erster um 9.30 Uhr eben halt einvernommen.
Und was hat er gesagt?
Der hat gesagt, dass er nur 15 Minuten mit diesem Verfassungsschützer geredet hätte und dass der NSU und Bönhardt ihm vollkommen unbekannt sind. Das heißt, deshalb sage ich jetzt ja, da ich dich jetzt offensichtlich zum Verstummen gebracht habe. Ja, der sitzt halt im Knast und der steht vor der Frage, wird er bis 17 oder bis 19 drinne stehen, sag ich jetzt mal ganz einfach. Fakt ist, er hat vor diesem Ausschuss offenkundig gelogen. Es ist verbürgt, über den er die Kontaktaufnahme zum Landesamt für Verfassungsschutz gemacht hat. Das ist ein Pfarrer in dem Wohnort, wo er damals gelebt hat, in Flyen bei Heilbronn. Der hat gesagt, ja, er wollte solche Aussagen machen zu verschiedenen Aussagen wie Mossad, wie ein Tötungsdelikt im Rotlichtmilieu und auch zu Rechtsextremismus. Das hat dieser Fahrer dann hinterher auch nochmal gesagt. Und genau das ist identisch eigentlich mit dem Umstand, was der Verfassungsschützer am 23. November gegenüber dem Bundeskriminalamt erklärt hat, 2011. Also diese, von der Seite her ist erstmal die Unglaubwürdigkeit dieses Thomas Oschnierczyk oder wie er genau heißt, weiß ich jetzt nicht, schon nochmal klar von der Seite her.
Aber Erbse war sozusagen ein Neonazi, der angeworben wurde? Oder wer war
Erbse? Nein, er wird wohl sich öfters als Informant angedient haben, dem Landesamt für Verfassungsschutz und allen möglichen anderen Institutionen.
Aber er war kein Rechtsradikaler?
Er war rechts, zweifelsohne. Denn der Verfassungsschützer berichtete unter anderem noch über einen anderen Vorgang aus dem Jahre 1990 bereits, wo er festgenommen worden ist, gelegentlich eines Silvestertreffens von europäischen Nazis bei Heilbronn wo die Nazis sind, und da war er auch dabei, und wo er die offensichtlich die Planung für die nächste Zeit machen wollten und wo sie einen anonymen Tipp gehabt haben und wo er sich mit ihm, von daher kannte der den schon.
Und ging es gestern auch um Florian Heilig?
Nein, gestern ging es nicht um Florian Heilig. Gestern ging es nur um diesen Komplex. Konnte das Landesamt für Verfassungsschutz das schon wissen? Und wenn ich jetzt also nochmal versuche, das aufzudröseln, die informellen oder die förmlichen Bewertungen laufen dann so ungefähr so, da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Fakt ist, diese sogenannte Quelle sagt, sie hat da nichts zu gesagt. Diese Quelle sagt aber, das war auch nur ein viertelstündiges Gespräch. Faktisch war dieses Gespräch jedoch 3 Stunden.
Quelle über ein Erbse jetzt?
Nee, oder? Thomas Oscherzig, sagen wir mal Thorsten oder Thorsten O. Sagen wir einfach nur mal Thorsten O. Lassen wir mal dieses Erbse-Zeugs da weg und sagen wir einfach nur Thorsten O. Thorsten O.
Okay, Thorsten.
Und es hat ein Gespräch gegeben und er wollte sich praktisch als Quelle andienen erneut im Jahre 2003. Das Gespräch hat stattgefunden im August 2003, präzise, ich glaube am 11. August 2003. In diesem Gespräch hatte er, und deshalb, jetzt kommen wir zu dieser Konstellation hin, er hat nämlich gesagt, er will was über den Mossad sagen, er will etwas sagen über einen Mossad-Residenten und er will etwas sagen über einen Mord im Rotlichtmilieu von Stuttgart und er will was sagen zum Rechtsextremismus. Und diese Geschichte zum Rechtsextremismus kam dann als dritter Teil, wo der entsprechende aus der Spionageabteilung geschickte Verfassungsschützer Stenzel dann schon gehen wollte und dann sagte er, er sei im Knast gewesen und da hätten die das gesagt, Nazis aus Ostdeutschland hätten gesagt, dass es dort ein NSU gibt und dass die hier Kontakte hersuchen und dann hat er noch farbig ausgeschrieben, dass sie für Heilbronn aussuchen, welche Bank man überfallen kann und er hätte ihnen gesagt, dass sei die Commerzbank etc. etc. und so weiter und dass sie hierher kommen wollten und das auch machen wollten und Ausländer vertreiben.
Thorsten O. hat dann dem Verfassungsschutz gesagt.
Das sagt der Verfassungsschützer.
Aber er hat weiter gesagt, dass der NSU Banken überfallen will oder dass er denen Tipps gegeben hat, welche Banken gut wären.
Das ja, richtig genau. Verstehen? Jetzt ist das, der Vorgang ist ein ganz einfacher. Es gibt im Landesamt für Verfassungsschutz dazu nichts. Punkt. Es gibt einen Ordner, der heißt, ich weiß jetzt gar nicht, intern heißt er, glaube ich, Spinnerordner. Da gibt es einen kurzen Vermerk drin, wo gesagt wird, insgesamt ist diese Quelle unglaubwürdig. Mhm. Die genannten Personen, die abgefragt worden sind, in NADIS, dem Informationssystem haben keine Anzeige gebracht. So. Und das ist ein Vermerk vom 12.8. Punkt.
2003.
Wir reden über das Jahr 2003. Ja. Und der Verfassungsschützer, der jetzt da diese Aussagen gemacht hat und der desavouiert wird, A, von dieser Quelle und B, von seinem Referatsleiter und anderen Beamten, ehemaligen Beamten des Landesamtes des Verfassungsschutzes, sagt, ja, er selbst hat den auch für vollkommen unglaubwürdig gehalten und erst 2011, als dann NSU und Böhnhardt nochmal genannt wird, sich wieder erinnert und deshalb seine Aussage gemacht und er hätte einen schweren Fehler damals gemacht in der Bewertung dieser Quelle.
Mhm. Aber erst als der NSU aufgeflogen war?
Erst als die Quelle aufgeflogen, als der NSU aufgeflogen ist. So. Und jetzt ist also praktisch die Frage, wer ist da als glaubwürdig zu bewerten? Das ist eigentlich die einzige Frage, die da jetzt sich auftauchen. Und es ist ganz offenkundig so, dass der Ausschuss diesen Verfassungsschützer nicht als glaubwürdig betrachten wird, obwohl in diesem ganzen Befragungskomplex des gestrigen Tages etwas rumgekommen ist, was da heißt, es gibt eine Arbeitsweise im Verfassungsschutzamt, wo bevor Vorgänge überhaupt angelegt werden, schon Berichte mit roter Tinte gesagt werden, das geht uns nichts an und dann vernichtet werden. Das heißt, es kann sehr wohl sein, dass das als Kenntnis da gewesen ist, aber eingeschätzt worden ist in der Spionageabteilung als völlig unglaubwürdig und deshalb vernichtet worden ist. Das Interessante, ich habe noch mal nachgefragt in der Pressekonferenz, nämlich ist, dass andererseits damals gesagt wurde, dass das Informationssystem NADIS, das Bestandsdaten abfragt, dass dort damals das mit Papierform gemacht worden ist und eigentlich dazu eine Papierform, wer abgefragt worden ist, also ob auch Böhnhardt abgefragt worden ist, vorliegen müsste. Dies liegt aber nicht mehr vor aus dem Jahre 2003.
Ja, wir müssen leider zum Ende kommen, aber wir halten fest, dass der Verfassungsschutz Bescheid wusste oder also fatale Fehleinschätzungen gemacht hat.
Das sagt einer der damaligen Verfassungsschützer.
Genau.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 19. März 2015, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In
my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!